Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Mittwoch, dem 31. August. Heute mit folgenden Themen.
Her voice is very modulated. She softens it. She lowers her voice sometimes. She gets strong and she tries not to shout. Whereas Donald Trump can do quite a bit of shouting right through the speech. But if she does shouting, she'll be shot down very quickly for being a shrill, overbearing woman.
Trump brüllt seine Reden, Clinton darf als Frau nicht zu laut werden. Der US-Wahlkampf kommt in die heiße Phase. Ein Kommunikationswissenschaftler sprach mit uns über die verschiedene Rhetorik der KandidatInnen. Außerdem sprechen wir mit einem Nahostkenner über die Ziele der Türkei bei ihrem Militäreinsatz in Nordsyrien. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet sie Katrin Hiss.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir kommen zu den Nachrichten heute von und mit Michael Spahr.
Im Berner Breitenrheinquartier ist seit gestern ein Baum besetzt. An der Almenstraße 2, dort, wo eine neue große Migro entstehen soll und die bis jetzt ein besetztes Haus war, soll ein 120-jähriger Baum gefällt werden. Mit der Baumbesetzung und nun folgenden Aktionen wollen die Aktivisten und Aktivistinnen ein Zeichen gegen die Konsum- und Wegwerfgesellschaft setzen. Unsere Praktikantin Lydia Huckebrink war soeben vor Ort und sitzt jetzt hier im Studio neben mir. Wie sieht die Situation beim Baum im Breitsch aus?
Ja, Michu, wie du bereits schon gesagt hast, an der Almenstraße 2 in Bern ist der Umzug im vollen Gange. Die Bewohner müssen das Haus nach 7 Jahren Besetzung räumen. Und auf dem Gelände an der Almenstraße 2 steht eben auch dieser wunderschöne, sehr alte Baum, mindestens 120 Jahre alt. Und der ist eben jetzt im Zuge des Protests, des Auszugs auch besetzt worden.
Gestern wurde eine Medienmitteilung verbreitet und da sagten die Besetzer und Besetzerinnen, sie könnten sich vorstellen, auch ein Baumhaus zu bauen. Gibt's denn das jetzt schon dort?
Also mittlerweile ist der Baum behangen worden mit Transparenten und Spruchbändern. Baumhäuser habe ich noch nicht gesehen. Bis jetzt ist noch keiner auf den Baum eingezogen. Ob das das Ziel der Aktion ist? Ich glaube, es ist vor allem eine symbolische Aktion. Es geht darum, dem Baum eine Stimme zu geben, als Ausdruck gegen die Gentrifizierung des Quartiers, dagegen, dass dieser neue Migros-Konsumtempel dafür Kulturzentren weichen müssen. Jedenfalls werden in den nächsten Tagen, wie du schon angedeutet hast, noch viele Aktivitäten stattfinden. Heute Nachmittag gibt es noch ein Kinderfest für Familien. Ich denke, dass das Areal auf jeden Fall noch eine Zeit von sich reden lässt.
Danke, Lydia. Und wir vom Rabe Info bleiben natürlich dran. Auf der rabe.ch Webseite übrigens gibt es ein wunderschönes Bild, das Lydia heute Morgen aufgenommen hat beim Baum im Breitsch. Wir kommen zu weiteren Meldungen des Tages. Der Pilot des abgestürzten FH-18-Kampfjets ist tot. Das meldet das VBS heute Morgen. Gestern schon konnten die Trümmer des abgestürzten Militärjets im Susten-Gebiet gefunden werden. Der Jet stürzte vorgestern ab. Rechtsbürgerliche Politikerinnen und Politiker versuchen schon jetzt, das tragische Unglück zu instrumentalisieren. Sie fordern einmal mehr den Kauf von neuen Kampfjets. Vor 2 Jahren sagte das Stimmvolk Nein zu einem neuen Kampfflugzeug. Viele WhatsApp-Nutzer und Nutzerinnen wurden in den letzten Tagen aufgefordert, neue Nutzungsbedingungen zu akzeptieren. Der Schweizerische Konsumentenschutz warnt. Mit der Annahme der neuen Nutzungsbedingungen wird der WhatsApp-Besitzerin Facebook erlaubt, massiv mehr Daten zu sammeln. Handynummer, Profilbild, Status sowie die Nummern und Namen aller Kontakte werden dann an Facebook übermittelt. Wehren können sich WhatsApp-Nutzer und Nutzerinnen nur, wenn sie WhatsApp deinstallieren und auf andere Kommunikationsdienste setzen. Im Norden Syriens gibt es laut internationalen Medienberichten einen temporären Waffenstillstand zwischen den türkischen und kurdisch dominierten Truppen. Das ist offenbar geschehen, nachdem die USA bei der Türkei interveniert hat. Seit einer Woche sind türkische Bodentruppen in Nordsyrien aktiv. Sie kämpfen nicht nur gegen den sogenannten Islamischen Staat IS, sondern auch gegen die von kurdischen Kräften dominierte YPG. Und genau das war dem US-amerikanischen Militär ein Dorn im Auge, ist doch die YPG eine der wichtigsten Verbündeten der USA im Norden Syriens. Sie, also die YPG, kontrolliert weite Gebiete an der syrisch-türkischen Grenze. Warum die Türkei am liebsten neben dem IS auch die YPG vernichten möchte, erklärte der österreichische Nahostkenner Thomas Schmidinger unserem Kollegen von Radio Z Nürnberg, Philipp Kühnlein.
Für die Türkei waren die PKK-nahen Kurdinnen und Kurden, die PYD, die dort im Norden Syriens die kurdischen Gebiete kontrolliert, eigentlich immer das noch größere Übel als der sogenannte Islamische Staat. Auf jeden Fall hat man beides auch von offizieller Seite her als terroristische Organisationen bezeichnet. Und die türkische Regierung unter ihrem Präsidenten Erdogan wollte immer ganz, also das war eines der Hauptziele, verhindern, dass eben die gesamte türkische Grenze eigentlich bis auf dieses kleine Stück am Meer, an der Küste, unter Kontrolle dieses Erzfeinds sozusagen der türkischen Regierung kommt. Da wollte man auf jeden Fall verhindern, dass das passiert. Und auch wenn jetzt gar nicht die Kurden im engeren Sinn diese arabisch und turkmenisch besiedelten Regionen kontrollieren, sondern nur mit Verbündeten sozusagen in der Region präsent sind, ist das trotzdem für die Türkei offenbar ein absolutes No-Go gewesen, dass hier möglicherweise PKK-freundliche Kräfte die gesamte Strecke zur türkischen Grenze kontrollieren. Es hat ja nicht mehr viel gefehlt für so einen Korridor, also von Manbij, also wenn die nächste größere Stadt Al-Bab gefallen wäre, dann hätte es diesen Korridor zwischen Afrin und Kobani und weiter dann hin zur Cizre, wo es ja schon eine Verbindung gibt, gegeben. Das wollte die Türkei auf jeden Fall verhindern.
Soweit die Einschätzungen des Nahostkenners Thomas Schmidinger von der Universität Wien. Das ganze Interview mit Thomas Schmidinger gibt's übrigens auch auf rabe.ch unter der Rubrik Rabe Info. Wir kommen zum Schluss unseres ausgiebigen Nachrichtenblocks mit den Wetterprognosen. Morgen Donnerstag erwartet uns trotz einigen Wolkenfeldern meist sonniges Wetter. Das Thermometer zeigt maximal 27 Grad. Übermorgen Freitag können wir in der Region Bern wieder mit einem blauen Himmel rechnen. Weiterhin bei warmen 27 Grad. Auch das Wochenende wird voraussichtlich sonnig und warm.
Rabe Info Talk.
In gut zwei Monaten ist es soweit. Am 8. November wählt die USA ihren neuen Präsidenten oder ihre neue Präsidentin. Der Wahlkampf kommt nun also in die letzte Phase. Gegenüber stehen sich Hillary Clinton, ehemalige US-Außenministerin, und Donald Trump, Unternehmer und Immobilien-Tycoon. Beide sind nicht ganz unumstritten. Donald Trump wird nicht nur Rassismus vorgeworfen, Hillary Clinton wird unter anderem immer wieder angegriffen, weil sie vertrauliche staatliche Angelegenheiten über ihre private E-Mail-Adresse abwickelte. Trump gegen Clinton. Oder man könnte auch sagen, Milliardär gegen Milliardärin. Ihr Portemonnaie ist ähnlich dick, worin sie sich jedoch stark unterscheiden, ist ihre Art aufzutreten. Trump, der Ungehobelte, der scheinbar ungefiltert sagt, was er denkt. Clinton, die immer ein klein wenig roboterhaft wirkt, vollkommen durchdacht agiert und spricht. Um mehr über ihre Rhetorik zu erfahren, habe ich Crispin Thurlow ins Studio eingeladen. Er ist Professor für Sprache und Kommunikation am Englischen Institut der Universität Bern. Gemeinsam haben wir uns die Reden angeschaut, in welchen Trump und Clinton ihre Nomination zum Präsidentschaftskandidat und Präsidentschaftskandidatin annehmen. Als erstes wollte ich von ihm wissen, wie gehen Kommunikationswissenschaftlerinnen eine solche Aufgabe überhaupt an?
Der Startpunkt für uns Menschen, die sich für Sprachgebrauch interessieren, ist oft die Frage, wie die Sprechenden es schaffen, ein bestimmtes Gefühl zu vermitteln. Als erstes könnten wir zum Beispiel den Wortschatz untersuchen, welcher Trump und Clinton verwenden. Die beiden benutzen ein ganz unterschiedliches Vokabular. Hillary Clinton benutzt kompliziertere Wörter, Wörter mit mehr Silben, wohingegen Trump sich eines viel geradlinigeren, zugänglicheren Wortschatzes bedient.
Nun wäre es spannend, Ausschnitte aus den Kongressreden zu hören. Hier zum Beispiel der Moment, in dem die zwei Präsidentschaftskandidaten die Nominierung offiziell akzeptieren.
Friends, delegates and fellow Americans, I humbly and gratefully accept your nomination for the presidency of the United States.
And so, my friends, it is with humility, determination, and boundless confidence in America's promise that I accept your nomination for President of the United States.
So I think these are quite interesting little moments. I mean, obviously these are key, what we would call a speech act.
Das sind zwei sehr interessante Momente, Momente, welche wir auch Sprechakte nennen. Die Äußerung, ich akzeptiere die Nominierung, muss formal genau so geschehen. Denn erst durch diese Erklärung sind die Kandidaten offiziell nominiert. Da diese Formel so verlangt ist, hören sich die beiden sehr ähnlich an. Beide sagen, dass sie auf bescheidene Art die Nominierung akzeptieren, dass sie die Bürde der Verantwortung auf sich nehmen. Wir sehen also, wie die beiden auf rituelle Art Sprache sehr ähnlich gebrauchen.
Wenn wir uns die ganzen Kongressreden anschauen, fällt auf, Trump sagt diese Formel bereits nach 2 Minuten, wohingegen Clinton erst nach 17 Minuten die Nominierung offiziell annimmt. Was sagen Sie dazu?
Hier sehen wir noch einmal, warum wir nicht nur darauf schauen müssen, welche Worte von Sprecherinnen und Sprechern verwendet werden, sondern auch wann und wie sie gesagt werden. Hillary Clinton bedankt sich die ersten 15 Minuten ihrer Rede bei Menschen, welche ihr nahestehen. Sie muss sich erst als sympathische Person darstellen, bevor sie zur Annahme der Nominierung übergehen kann. Donald Trump braucht hingegen nur 2 Minuten, um die Aufstellung als Präsidentschaftskandidat zu akzeptieren. Dies ist sehr typisch für seinen Stil. Er muss die Republikanische Partei davon überzeugen, dass er der richtige Mann für diese Position ist. Und er greift somit die Nominierung beinahe unverzüglich.
Lassen Sie uns reinhören, wie Donald Trump begründet, dass er ideal sei für die Position als Präsident.
Nobody knows the system better than me. Which is why I alone can fix it.
So let's just repeat what he just said there. He said nobody knows.
Niemand kennt das System besser als ich. Deswegen bin ich die einzige Person, welche es in Ordnung bringen kann. Das ist eine unglaubliche Behauptung. Interessant ist, eine Woche später greift Hillary Clinton genau diese Aussage auf.
Don't believe anyone who says, I alone can fix it. Yes? Those were actually Donald Trump's words in Cleveland. And they should set off alarm bells for all of us. Really? I alone can fix it?
And so this is a really nice moment of Hier
sehen wir gut den großen Unterschied zwischen der ich-zentrierten Sprache von Trump und Clintons Botschaft von wir stecken alle zusammen in dieser Situation. Clinton ist bereits eine verdiente Politikerin, weswegen sie rüberbringen muss, dass sie eine ganz normale, sympathische Person sei, eine Frau mit Familie. Dies ist der Grund, warum sie immer wieder ein Zusammengehörigkeit Gefühl anspricht und so zum Beispiel auch sagt, zusammen können wir die Welt verbessern.
Americans don't say, I alone can fix it. They say, you know, we're in this together and together we can fix it.
So, Crispin Thurlow, you're a professor.
Crispin Thurlow, Sie sind Professor für Sprache und Kommunikation an der Universität Bern. Ich habe vor kurzem von einer Studie gelesen, die besagt, dass Donald Trump den Wortschatz eines Viertklässlers besitzt. Was sagen Sie dazu?
The study, if I remember it, was suggesting that modern presidential candidates across
Die Studie besagt, dass Präsidentschaftskandidaten und Kandidatinnen Sprache gebrauchen auf dem Niveau eines Siebent- oder Achtklässlers. Dies bedeutet nicht, dass sie dumm sind, sondern sagt nur etwas darüber aus, wie zugänglich ihre Sprache ist. Hillary Clinton hat etwa ein Achtklasse-Niveau und ja, Donald Trump benutzt etwa eine vierte Klasse-Sprache. Das kann als etwas Schlechtes interpretiert werden oder auch als etwas Gutes. Im folgenden Ausschnitt der Nominierungsrede bezeichnet Trump seine einfache Sprache nicht als Schwäche, sondern als Stärke.
Donald Trump actually refers to his own speech as not a weakness, but as a strength.
I will present the facts plainly and honestly. We cannot afford to be so politically correct anymore.
So having heard that declaration by Donald Trump, where he's actually
Nachdem wir gehört haben, wie Donald Trump behauptet, dass seine einfache, unkomplizierte Sprache eine Stärke sei und nun vergleichen, wie Hillary Clinton spricht, fällt auf, dass sie tatsächlich eine feinere Sprache verwendet. Sie ist poetischer, sie macht Pointen und Witze, um sympathischer und lustiger rüberzukommen. Hier ein Ausschnitt, in dem wir hören, wie Clinton einige Sprachspiele macht.
Than Donald Trump does. Here's an example of Hillary Clinton making a couple of different sort of language jokes or language games.
Now, we are clear-eyed about what our country is up against. But we are not afraid. We will rise to the challenge, just as we always have. We will not build a wall. Instead, we will build an economy where everyone who wants a good job can get one.
So this is a nice example here of Hillary Clinton using the word build.
Wir haben gehört, wie Clinton das Wort bauen zuerst wie Trump benutzt. Wir bauen buchstäblich eine Mauer. Und dann spielt sie mit einer Metapher, indem sie sagt, wir bauen an einer Zukunft.
The future and so on.
We now talked about which vocabulary Hillary Clinton and Donald Trump.
Wir haben bis jetzt über den unterschiedlichen Wortschatz von Hillary Clinton und Donald Trump gesprochen und versucht zu verstehen, wie sich die beiden als zukünftigen Präsident, zukünftige Präsidentin inszenieren. Gibt es noch andere Wege, wie Sie als Kommunikationswissenschaftler solche Reden analysieren?
So one of the things that I mentioned a moment ago is that we're not just looking at what words are used or not used.
Wie bereits erwähnt, schauen wir als Kommunikationswissenschaftler nicht nur darauf, welche Worte benutzt werden, sondern auch wann und wie sie benutzt werden. Dies nennt man auch Prosodie oder Paralinguistik. Was dabei besonders auffällt, Trump brüllt einen großen Teil seiner Rede, wie wir zum Beispiel hier sehr gut hören können.
From beginning to end is at the very least shouting, and sometimes even screaming his speech, and we can see this here very clearly.
Americanism, not globalism, will be our credo as long as we are led by politicians who will not put America first, then we can be assured
that other nations will not treat America with respect, the respect that we deserve.
And then you compare that with Hillary Clinton, who right the way through her speech actually has a much,
Hillary Clinton hingegen hat eine viel weichere Stimme, die sie unterschiedlich verwendet. Manchmal wird sie lauter, nur um dann wieder ruhiger zu werden. Sie muss sehr vorsichtig mit ihrer Lautstärke umgehen, denn wenn sie als Frau zu lange zu laut ist, wird sie schnell einmal als schrill und herrisch bezeichnet. Dieser viel stärker modulierte Stil hört man in diesem Ausschnitt sehr gut.
Modulated rhythm through her speech, and we can see this, for example, in the following extract.
This is what I mean. None of us can raise a family, build a business, heal a community, or lift a country totally alone. America needs every one of us to lend our energy, our talents, our ambition to making our nation better and stronger. I believe that with all my heart.
An einem Punkt heben beide Präsidentschaftskandidaten die Stimme, nämlich am Ende ihrer Rede. Hier hören wir Donald Trump.
We will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And we will make America great again. God bless you and good night. I love you.
So this is an extraordinary moment. This is a perfect example of.
Dies ist ein perfektes Beispiel, um aufzuzeigen, wie anders sich Donald Trump positioniert als Mann in einer federführenden Position. Er sagt: Ich bin mit euch. Ich werde für euch kämpfen und ich werde für euch gewinnen. Wie die Annahme der Nomination ist auch das Ende der Rede beinahe eine ritualisierte Verabschiedung. Alle erwarten eine Bezugnahme auf Gott, also Gott segne Amerika, was Donald Trump jedoch nicht so sagt. Er sagt, Gott segne euch und gute Nacht und ich liebe euch, also schon beinahe gutmütig am Ende. Und so beendet Hillary Clinton ihre Rede.
Let's build a better tomorrow for our beloved children and our beloved country. And when we do, America will be greater than ever. Thank you and may God bless you and the United States of America.
So again, something quite different in many ways. I mean, it's still quite strong and powerful.
Auch ein starkes Ende der Rede, aber doch ganz anders als bei Donald Trump. Clinton endet wieder mit Bezug auf Zusammengehörigkeit. Lasst uns gemeinsam stärker werden, meine amerikanischen Mitbürger und Mitbürgerinnen. Dann sagt sie Danke und möge Gott euch und die Vereinigten Staaten von Amerika segnen. Donald Trump wurde in der Tat dafür kritisiert, dass er nicht God bless America gesagt hat.
Phrase at the end, but of course she actually gets it right in this instance.
So, Professor Thurlow, Sie sind britisch-südafrikanisch, aber Sie haben einige Jahre in den USA gelebt. Was glauben Sie, hat Donald Trump eine Chance zu gewinnen, vielleicht gerade aufgrund davon, wie er Sprache gebraucht?
Well, I can tell you that I lived in the United States for 11 years.
Ich habe zwar 11 Jahre in den USA gelebt, was aber nicht bedeutet, dass ich mehr darüber weiß, wie amerikanische Politik funktioniert. Ich glaube, viele Menschen sind beunruhigt, aber auch fasziniert vom Aufstieg Donald Trumps. Es ist ein interessanter Moment, da im jetzigen Wahlkampf zwei total unterschiedliche Charaktere und Stile aufeinandertreffen. Ich persönlich finde es extrem spannend und auch wichtig, dass eine Frau, zwar eine umstrittene, aber nichtsdestotrotz eine Frau dermaßen nahe dran ist, Präsidentin der Vereinigten Staaten zu werden.
President of the United States, which is a remarkable thing for the United States of America.
Sagt Crispin Thurlow, Professor für Sprache und Kommunikation am Englischen Institut der Universität Bern. Unser gesamtes ungeschnittenes Gespräch ist nachzuhören auf unserer Webseite rabe.ch. Die Präsidentschaftswahlen in den USA finden am 8. November statt.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Mittwoch, dem 31. August auf Rabe. Auf unserer neuen Webseite rabe.ch gibt's Podcasts aller Infosendungen zum Nachhören. Das nächste aktuelle Rabe-Info hören Sie morgen wieder, wie immer um 11. Beigetragen zum heutigen Info haben Michael Spahr, Lydia Huckebrink und Philipp Kühnlein vom Radio Z aus Nürnberg. Am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Hiss und wünscht euch noch einen schönen Rest vom Tag.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.